Rockantenne. Heimatklänge.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe mein Name, ich freue mich sehr über alle, die heute wieder zuhören. Und heute bei mir am anderen Ende der Zoom-Leitung Sänger Hauke und Gitarrist David oder Dede, was ist dir lieber?
Kannst du Dede sagen, das
Dede.
Passt.
Wunderbar. Vom Hamburger Trio Oatville. Hallo ihr zwei.
Hallo, moin.
Hallo David.
Ich danke euch erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt für waschechte Rocks, dass wir euch das Elfjahr praktisch... Praktisch noch mitten in der Früh, ja. Von daher. Danke, dass ihr da seid.
Das ist gelogen, unser Tag fängt. Das ist gelogen, wir sind richtig, richtig lame. Wann fing dein Tag heute an? Meiner geht schon heute um 7 Uhr los.
Meiner ging um 8 los. Also um 8 war ich in der Arbeit, aufgestanden bin ich natürlich früher. Letzte Woche hatte ich Frühschicht.
Der klingelte um 7, aber ich konnte erst um 8 aufstehen. Ich hab's nicht geschafft, es war so... Er klingelte und klingelte, bis mich meine Freundin geschubst hat und sagt, ich glaube, du musst aufstehen. Wieso bist du denn schon wach? Da musste ich aufstehen.
Na, wenn man sich das leisten kann,
ja. Gut. Alles gut.
So, wer euch jetzt als Band noch nicht kennt, ich weiß, Asche auf ihr Haupt, weil euch gibt es jetzt auch schon ein paar Jährchen. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen und auch noch die jetzt abwesende dritte Person? Also, wie lange gibt es euch schon genau und wie würdet ihr euch selbst stilistisch so beschreiben, euren Sound?
Eben tut es ja schon seit 2006. So, ne, also im Prinzip ist es lustigerweise das 15. Jahr schon. Also 15 Jahre, das ist ja schon, ne, eine gute Ehe, sage ich mal. Da kommt man jetzt auch nicht mehr so schnell raus, im Endeffekt. Und der noch fehlt, ist Sascha, unser Schlagzeuger, der ist leider nicht da. Aber ja, stilistisch bewegen wir uns, glaube ich, überall mittlerweile.
Das wird uns auch gerne mal vorgeworfen, dass man uns nicht einsetzen kann in irgendwelche Kategorien. Mhm. Wir sind schon eine laute Gitarrenband, damit haben wir früher angefangen. Also noch in dieser 2006 Schülerbandzeit und haben sehr progressiven Metal eigentlich gemacht. Und dann kam irgendwann immer von Jahr zu Jahr eine stilistische Veränderung, damit wir uns, weiß ich nicht, auch nicht selber auf den Sack gehen, weil wir uns mal selber kopieren. Und erst wirklich 2015 haben wir damit angefangen, darüber nachzudenken, diese Band auch so zu betreiben, wie ein, hört sich bescheuert an, wie ein Unternehmen. Mhm. Also, dass man sich halt Leute zusammensucht, mit denen man zusammenarbeitet, Produzenten, Booking. Und so gesehen waren die ersten 10 Jahre eigentlich, sich zusammenfinden, an den Instrumenten oder an den jeweiligen Instrumenten besser zu werden. Und halt auch eine gute Zeit. Es war einfach eine richtig gute Zeit, wo kein Druck von irgendwie von außen gekommen ist und gesagt hat, so und so und so müsst ihr das machen. Sondern es war, Instrumente am Start, rein in den Proberaum, wo ist eine Bühne, hinfahren, alles in Vectra einladen und dann spielen und dann für einen Kasten Bier oder so und dann wieder zurück. Und trotzdem war es einfach eine super, super gute Zeit. Mhm. Aber noch nicht so konsequent als Band durch die Lande getourt und sich überlegt, wie man was macht. Das ging erst 2015 los.
Das heißt, jetzt im Endeffekt habt ihr dann seit 2015 auch, fahrt ihr das Ganze strategischer, würdest du sagen, oder würdet ihr sagen?
Ja, geplanter auch, ne? Also, was Hauke gerade gesagt hat, die ersten Jahre hat man es vielleicht auch ein bisschen leichter gesehen im Endeffekt, ne? So in der Form, hat sich nicht so im Kopf gemacht, was macht man wie oder wann. Und mittlerweile hat man das, ja, wie Hauke das auch beschrieben hat, so unternehmenstechnisch hat eine ganz große Crew, man ist irgendwie größer geworden, man hat natürlich auch mehr Verantwortung im Sinne von, und das ist halt auch irgendwie ganz, ganz schön eigentlich, ne? Dass man halt sieht, es wächst irgendwie vor sich her, das ist halt auch ganz toll.
Die Zeiten haben sich aber auch geändert. Ich meine, wir haben 2006 unglaublich viele Konzerte gespielt, die irgendwo auf einem Dorf von irgendwelchen Menschen veranstaltet worden, die mit Veranstaltungen erstmal nichts am Hut haben, aber die einfach gesagt haben, oh, wir haben Bock, dass in diesem Dorf was passiert, komm, lass uns mal ein Festival machen. Und in unserer Umgebung gab es da zigtausende von so. Da mussten wir auch noch nicht wirklich einen Booker oder sowas haben, weil einfach durch diese Connection zu der jeweiligen Szene war es halt immer so, ja, wo ist ein Gig, komm, wir fahren halt hin. Keine Verträge, wie wird gespielt, wie ist das Line-Up, alles erfahren wir erst halt am Abend so. Und trotzdem waren diese waren diese Veranstaltungen aber auch immer voll. Da waren trotzdem halt irgendwie 300, 400, 500 Leute da. Gar nicht aufgrund der Band, sondern teilweise auch einfach nur, dass etwas los ist. Mhm. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Form der Veranstaltung nicht mehr so stattfinden, wie sie damals halt waren.
Ja.
Ich weiß nicht wieso, weil die Regeln härter geworden sind oder weil es halt immer mit einem Risiko zu tun hat oder weil es ja auch mal was mit Arbeit zu tun hat, weil die Menschen, die das veranstaltet haben, haben das ja meistens eher aus dem Herzen heraus gemacht, die gesagt haben, oh, hier muss mal was für die Jugend, hier muss mal was für die Kultur passieren. Und es wirkt natürlich jetzt alles professioneller, aber manchmal ist es auch so, mir fehlt dann halt auch dieser DIY-Spirit.
Mhm. Die Leichtigkeit vielleicht auch manchmal wieder. Ne? Man verfährt sich ja auch gerne mal in seinen Konstrukten, ist dann immer in diesem Business-Tum und vergisst dann manchmal auch selber das eigentliche Thema, ist Musik machen an sich, ne? Also die Kunst auch an sich zu tun.
Aber für euch ist jetzt schon dann eben seit Phoenix und dann auch mit dem Nachfolger Rom, also das Projekt ernster geworden und für euch auch der Anspruch, vielleicht mal ein bisschen mehr in den Mainstream durchzukommen, wenn man das so sagen kann? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Der Mainstream nicht. Irgendwann war auch mal der Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, weil wir alle älter werden und dann zwischen 27 und 30 ja schon so eine Entscheidung ist, was machst du halt in deinem Leben? Mhm. Und wir wollten dann wiederum nicht mehr so mit der Band so vor uns hindümpeln, sondern auch schauen, dass es nicht nur ein Projekt ist, wo wir die ganze Zeit hineinbuttern und bezahlen, sondern dass vielleicht auch etwas zurückkommt und dass man auch vielleicht einfach, weil wir jetzt gerade spielen, da 200 Leute hinkommen oder 300. Und genau, deshalb war halt ja auch der Anspruch, dann wir müssen uns als Band verändern, damit wir mehr Menschen erreichen. Ob das jetzt Mainstream ist, was wir damals gemacht haben oder was wir jetzt auch machen, das sei mal dahingestellt. Ne? Ja. Wo fängt halt Mainstream an, wo fängt Mainstream auf? In der heutigen Zeit verwischt das ja alles. In der heutigen Mainstream ist halt einfach, das Rap-Game ist halt ungeschlagen. Also keine Schublade macht mehr Money als das, was du halt heute im Deutsch, also was du halt zum Hip-Hop verdienst, so. Und ich weiß nicht. Ja. Und selbst halt auch der, auch Pop ist ja, oder der Indie von damals ist der Pop von heute. Mhm. Wenn du die ganzen Produktionen anhörst, von teilweise halt auch von solchen großen KünstlerInnen wie Max Giesinger zum Beispiel, da hörst du dir die Produktion an und denkst so, okay, das wäre nur von der Produktion, wäre vor 10 Jahren ein Indie-Song, der vielleicht im Molotow lief, wo halt nicht Max Giesinger davor steht. Aber die Produktionen klingen halt heute einfach wie die Indie-Songs der 2005er, 2006er. Das machen die schon ganz intelligent.
Ja gut, dann kommen wir doch von dem, was ihr die letzten Jahre so gemacht habt, zu dem, was ihr gerade so am Start habt und warum wir uns heute hier versammelt haben. Das klang jetzt kirchlicher, als es gemeint war. Ihr habt eine neue starke Single mit einer ziemlich starken Message rausgebracht, vor jetzt schon knapp einem Monat. Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles. Bevor ich es jetzt mache und mir irgendwie auf die Zunge beiß, wollt ihr einfach mal kurz zusammenfassen, was der Message-Kern hinter der Nummer ist?
Bevor du einsteigst, ja. Mich wird ja voll interessieren, was du da heraushörst.
Was ich raushöre?
Was du als Hörer heraushörst, das würde mich wirklich interessieren.
Meinst du jetzt von der Message her, oder?
Ja.
Also gut, vor allem in der zweiten Strophe wird es, glaube ich, die ist, glaube ich, relativ nicht offensichtlich, aber da wird es, glaube ich, klar, worum es zumindest da geht, so gegen rechts natürlich. Wäre jetzt einfach mal der Kern der Nummer, die ich so auffassen würde, aber tatsächlich so die Begriffe Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles sind ja relativ offen gehalten. Da kann man ja eigentlich relativ viel reinlegen. Und auch in die erste Strophe, wo es um dieses Mädel geht, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Von daher, ja, also ich glaube, eine starke Botschaft gegen rechts auf jeden Fall. Aber irgendwie auch, ja, mehr. Ich glaube, da bleibt viel Interpretationsspielraum auch offen. Vor allem, was dann den Refrain angeht. Und auch dieses, jetzt ist deine Zeit und du weißt es genau, ist, glaube ich, der genaue Wortlaut. Mhm. auch da ja irgendwie alles relativ offen gehalten irgendwo, ohne da das genau niederzunageln. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Antwort für euch Sinn gemacht hat, aber ja, genau. Hauptsächlich eben dieser Charakter gegen rechts. Und der Rest, glaube ich, da kann jeder auch rein interpretieren, was er sie möchte, glaube ich.
Das hast du schön gesagt. Also wir halten unsere Texte sehr offen für Interpretation, obwohl die Message eigentlich ganz klar ist. Und die Message dieses Songs ist ganz klar eine, wie soll ich sagen, das ist ein Standing ganz klar gegen rechts. Also da, womit wir uns positionieren und wo wir stehen. Und trotzdem bleibt es irgendwie immer noch Storytelling, weil es ist jetzt kein plakativer Fingerzeig und einfach ein Anti-Nazi-Song, sondern eigentlich ist es eher eine Hommage an alle Riot Girls, die da draußen sind, die sich gegen rechts positionieren. Das war mir in der Form ganz wichtig, dass vielleicht dann doch nochmal anders gedacht wird, als nur von uns drei weißen europäischen Cis-Männern. Wir müssen uns alle gegen rechts verbünden und so, sondern halt eher so, ey, wie cool sind eigentlich auch alle Frauen, die sich stark gegen rechts machen. Und sei es halt die junge, dynamische rote Flora Begeisterte, die sich halt vorne in die erste Reihe stellt, in schwarzen Block, oder die einfache will ich gar nicht sagen, wie soll ich das sagen, oder jemand, der eigentlich im Prinzip gar nichts mit der Szene zu tun hat, aber trotzdem auf dem Grillfest laut herumkräht, wenn halt jemand noch das N- oder das Z-Wort sagt und sagt so, ey, haltet mal bitte eure Fresse, die Zeit ist vorbei, wir haben nicht mehr 1998, nicht mehr 2000, es hat sich was geändert. Und das war mir persönlich ganz wichtig, da halt auch den Fokus nicht auf uns Männer zu legen, sondern auf die Frau an sich. Und der Refrain sagt halt eigentlich, genau, es ist jetzt genau die Zeit eigentlich, wo man sich halt positionieren muss, und man muss sich positionieren, damit sich etwas verändert, gerade weil der Rechtsruck so groß geworden ist, auch in der Corona-Zeit, und sich die Grenzen halt vermischen. Ja. Und sich auch die Positionen vermischen, ne? Gerade wenn du halt an die Querdenker-Demos denkst, wo du halt jegliche Genres miteinander hast, also ganz, 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 ganz links trifft auf ganz, 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 ganz rechts, auf Hippietum, auf Alt-68er, man weiß gar nicht, und auf Menschen, die überhaupt gar nicht mehr wissen, wo sie halt hingehen sollen, und die vermischen sich halt alle zu so einem großen Mob. Und ich glaube, da muss man doch einmal wieder ganz klar, also so Grenzen setzen, ja, bis hierhin, und es geht nicht mehr weiter, ne? Wenn halt Leute mit Reichskriegsflaggen auf dieser Demo sind, dann gehe ich da nicht hin, weil das sind halt Faschos, und man demonstriert halt nicht mit Faschos, egal warum. Und gerade wir dachten halt, egal ob das jetzt ein Mainstream-Song ist oder nicht, es ist jetzt gerade einfach für diesen Song genau die richtige Zeit, dass wir den jetzt veröffentlichen.
Ja. Gab's irgendeinen zündenden Moment, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt müssen wir uns doch mal mit einem Song mit diesem Thema beschäftigen, oder ja, kam das einfach so über die Zeit, über die letzten anderthalb Jahre?
Ja, also, das ist ja auch meine persönliche Sache. Ich habe immer Sachen, ganz ehrlich, habe mich halt mit Anfang 20, Mitte 20 nur auseinandergesetzt. So, ne? Auch Politik an sich, so geht vielleicht auch ganz vielen so, wo dann lieber besser spät irgendwann sich damit beschäftigen als gar nicht. So, ich sage das auch mal ganz ehrlich. Sicher, dann eher der Spätzünder war. 20, 23, 24 hatte ich ganz andere Gedanken als Politik. Wenn man sich die heutige Zeit anguckt und den Wandel der Zeit, ist natürlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. So, ne? Aber heutzutage ist es ja noch umso wichtiger, auch irgendwie Aufmerksamkeit zu diesen Themen zu lenken im Endeffekt.
Und das zu begreifen, warum man sich zum Beispiel nicht damit auseinandersetzt, ist ja auch, man vereint halt alle Privilegien, die man haben kann. Also wir vereinen alle Privilegien, die man haben kann. Wir sind weiß, wir sind heterosexuell, wir kommen aus Deutschland. Das sind alle Privilegien. Wir mussten uns niemals über Rassismus Gedanken machen. Wir haben niemals dieses Gefühl gehabt, zu irgendeiner Minderheit zu gehören. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir haben 2015 das Phoenix-Album gemacht, und das, was sehr relativ unpolitisch war, das war auch überhaupt gar nicht das Thema, dass wir irgendwie politisch werden und so. Da gibt es halt Songs, die setzen sich damit auseinander, Menschen Kraft zu geben und dass man rausgehen soll und dass man stark sein soll. Aber die waren niemals so textlich angeordnet, beziehe Stellung, sondern die waren halt immer auch da halt sehr offen gehalten. Und da habe ich auch beim Schreiben halt auch immer nur aus meiner Sicht das sehen können. Wie gesagt, ne, weißer, privilegierter, europäischer Dude. Und erst nachdem wir das Album fertig geschrieben haben, gab es halt die Bilder aus Aleppo, gab es diesen großen Zug der Geflüchteten, der Refugees nach Deutschland, Situation, wir schaffen das. Und man, ich habe bei mir selbst gemerkt, boah, krass, also das kann ja nicht alles sein. Also das kann ja nicht alles sein, privilegierte Popmusik für privilegierte weiße Menschen zu machen, ja, sondern irgendwo muss dieser Punkt halt kommen. Und so haben wir halt auch schon im Rom, oder habe ich versucht, im Rom-Album auch schon das Thema Politik halt mit einzubinden und ein Standing halt mit hineinzubauen. Aber jetzt für das neue Album, also Jenseits der Stille, ist das halt einfach ein aktuelles Thema in fast allen Songs.
Okay. Also es wird praktisch, wenn wir dann schon zum neuen Album kommen, ist ja, glaube ich, auch schon gesagt, das härteste und das sozialkritischste und politischste aus diesen letzten drei Alben, oder?
Ja, das ist genau. Das ist die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Ja.
Mit kleinen Ewoks und so. Es ist einfach so passiert. Also als wir im Studio gewesen sind und teilweise schon Songs aufgenommen haben, ist der Fall in Halle passiert, wo Menschen von einem anderen Menschen erschossen worden sind aus einem politischen Hintergrund, aus einem rechten politischen Hintergrund. Und es ist halt einfach Teil der Medien, es ist Teil meines Lebens. Und da ich halt zum Großteil der Texter bin, kann ich auch nur das einfließen lassen, was mich halt gerade beschäftigt. Und sozusagen mein ganzes Leben innerhalb dieser 6 Jahre hat sich so umgekrempelt in dem, was ich mache und wofür ich mich auch einsetze und wofür ich mich auch politisch einsetze, dass es auch einfach so in meine Texte hineinfärbt und alles andere. Ich kann keinen Wohlfühlpop mehr, also ich kann nicht mehr Wohlfühlpop schreiben, weil es sich für mich halt falsch anfühlt. Natürlich können halt die Leute von außen sagen, ja, aber das ist halt immer noch romantische, gequälte Scheiße, die du auf die Rocktexte und sowas machst. Ja, vielleicht für euch, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da Sätze drin sind und dass, wenn man genau hinhört, in welche Richtung das halt hineingeht.
Ja.
Das ist die ganze Krux an der Geschichte. Dave Grohl hat mal gesagt, werde niemals politisch in deinen Songs. Aber Dave Grohl hat auch mal gesagt, 20% ist der Tag, 80% sind die Hooklines. Also, wie man es dreht und wie man es will. Momentan fühlt sich das für mich richtig an.
Ja.
Und das ist gut so. Und es ist, glaube ich, auch etwas für mich als Künstler, wo ich mich halt ernst nehmen kann. Und trotzdem ist es auch immer, dass ich hoffe, dass alles, was ich halt schreibe, von David und von Sascha halt abgenickt wird und wo sie sagen, ja, damit kann ich mich politisch auseinandersetzen. Also damit kann ich mich halt, mit der Aussage gehe ich total konform. Ich kann mich mit dir auf die Bühne hinstellen. Du kannst das sagen, du kannst das singen. Und so, also wenn unsere Instrumentals draufpassen und das geil ist, dann nehmen wir das so ab. Und das ist halt voll schön. Also das Vertrauen auch zu haben von der Band, die halt nicht sagt, jetzt hör mal auf, die ganze Zeit so politisch zu werden. Sei mal ein bisschen beliebiger. Sei mal ein bisschen politisch korrekter. Keine Ahnung.
Das heißt, sorry, ihr pusht dann auch den Text und das Songwriting und gebt da dann schon auch nochmal euren Senf dazu, oder jetzt was die Texte angeht spezifisch. Weil es gibt ja auch Bands, wo der Sänger das hinlegt und wenn die anderen was dazu sagen, was ihr nicht gefällt, dann wird der Sänger vielleicht ein bisschen unhappy mit dem Rest der Band. Bei euch ist das nicht so, oder?
Wir haben ja auch vom Schreibprozess, ist das bei uns ja auch was. Ne? Sascha und ich machen ja ganz gerne so diese Rough-Sachen so, um Hauke halt irgendwas zu geben, damit er arbeiten kann, um sich halt seine Bilder zu malen, um dann halt die Sachen zu kreieren im Endeffekt oder zu schreiben. Und klar kriegen wir das ja dann mit, wenn wir dann in den Prozess, wenn wir Sachen halt mal grob aufnehmen, kriegen wir das ja mit, was geschrieben wird. Oder auch manchmal mittlerweile auch mal sagen, ne, unter uns auch dann mich beteiligen in kleinen Phrasen oder sowas. Ne? Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Ultra-Texter-Lyriker. Das ist irgendwo vorgegangen. Ich kann das mit der Gitarre erzählen, aber nicht mit Worten. Und das macht Hauke halt einfach super. Und da sind wir natürlich sehr happy, dass das so genauso auch läuft. Wir freuen uns natürlich, dass wir da zu dritt einfach einen Weg gefunden haben, wo wir einfach alle auch glücklich und happy sind, dass wir das Ergebnis halt auch dementsprechend für uns drei genauso ist, wie wir uns das vorstellen.
Da würde ich persönlich aber auch ein schlechtes Gewissen bekommen. Also wir sind halt schon so weit, dass, also Sascha und David und ich, wir sind seit über 15 Jahren Freunde und wir müssen eigentlich gar nicht mehr viel miteinander reden und es kommt halt gar nicht mehr vor wie am Anfang noch. Also wenn wir nicht die ersten drei Alben so selbst produziert hätten und uns da gegenseitig angekeift hätten und die Türen geschlagen hätten, mit dem Finger aufeinander gezeigt hätten und so, das wird niemals so passieren. Der Mann hat das alles, der hat das eigene Ego noch so eine große Relevanz gehabt. Und jetzt ist es eher, dass ich halt, wenn ich halt merke, dass die halt, wenn die einen geilen Song geschrieben haben, dass sie ein geiles Playback geschrieben haben und ich halt merke, oh, das, was du jetzt textlich halt abgeliefert hast, ist halt nur so halbgar, so lapidar, da kriege ich halt ein schlechtes Gewissen. Und es ist eher so, dass ich mir mehr Gedanken mache, oh, finden die das gut? Also mein Gedanke ist eher, wenn ich etwas schreibe, am ersten finden nicht, dass die Leute draußen gut, sondern finden David und Sascha das so gut, dass wir das so miteinander produzieren können. Und dann kommt erst der Gedanke, wie gehen die Leute da draußen damit um? Aber erstmal sind Sascha und David dran. Und das ist auch wichtig, deshalb können wir auch, glaube ich, nur noch so lange so zusammen sein. Meine Mutter hat immer früher gesagt, wenn ich gefragt habe, ja, du und Papa seid ja schon fast 50 Jahre miteinander verheiratet, gab es da niemals Streit? Doch, Streit gab es da auf jeden Fall schon, aber wir würden uns jetzt auch niemanden mehr neuen suchen. So, uns will ja keiner mehr. So. Und es ist halt auch so, ich glaube, diese Band könnte halt auch noch die nächsten 15 Jahre weiter so auf der Ebene weiterleben, weil wir uns, glaube ich, so viel Raum und so viel Zeit lassen, dass jeder erstens sein Leben hinbekommt und wir uns halt auch musikalisch so gegenseitig supporten und auch respektieren als Künstler.
Klingt.
15 Jahre raus, ich habe mich erscheinen lassen. Das wohnt ja auch.
Dich will doch keiner mehr mit deinen Legs, David. Dich will doch keiner mehr.
Dazu ist abgefahren. Ich bin nicht mehr so 20, wo ich hier. Ja, genau. Aber es ist schön. Da habe ich wenigstens meinen Ankerpunkt. Sehr gut. Nächste Frage.
ja, dann bleibt man doch noch kurz bei Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles, weil ihr ja auch mit Laut gegen Nazis für das Projekt zusammengearbeitet habt, zumindest dann auch für das Video.
Und Alpaka gegen Nazis.
Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Seid ihr auf die zugegangen, als der Song dann fertig war, oder habt ihr da Connections zu denen?
Ist eine lange Geschichte, versuche ich ganz kurz zu machen. Zur Corona-Zeit, als wir nicht mehr miteinander proben konnten, habe ich angefangen mit unserem Tourmanager Daniel Hürtmann, der auch die Astra-Stube nebenbei macht, einen Podcast aufzunehmen, der heißt Astra Colada. Und dieser Podcast war eher so für die ersten 3, 4, 5 Folgen gedacht, so dass das unser Seelenheil ist. Also wir wollten irgendetwas tun, aber haben uns dann per Zoom getroffen, über die Veranstaltungssituation gesprochen, wie es uns halt geht als Tourmanager und Mercher und auch als Musiker in dieser Situation. Und haben dann angefangen, Menschen aus der Kultur in Hamburg einzuladen. Und dieser Podcast hat dann witzigerweise Anklang gefunden und jetzt blicken wir sozusagen, glaube ich, auf 72 Folgen zurück, die wöchentlich rauskommen und wir haben das Glück, dass viele Leute, die wir kennen oder die wir auch per Instagram einfach so stupid anfragen, dann sagen, okay, da habe ich Bock drauf auf dieses Konzept und dann sind halt auch Laut gegen Nazis oder jetzt in der aktuellen Folge Omas gegen Rechts oder auch Alpaka gegen Nazis unsere Gäste gewesen. Und wenn ich was kann, dann ist das einfach zu sagen, habt ihr Bock mit uns zusammenzuarbeiten in irgendeiner Form? Ja, haben Bock da drauf. Und so funktioniert diese Band eigentlich auch, dass wir ganz viele Menschen um uns herum haben, die uns witzigerweise als Person total lieb und cool und nett finden, weil wir immer einen sehr guten geschützten Raum geben und dann sagen wir haben ein Projekt und dann kommen die und machen mit. Egal, ob das jetzt Laut gegen Nazis oder Alpakas gegen Nazis sind oder KünstlerInnen aus der Szene. Das ist halt ein ganz, ganz großes Privileg und auch eine ganz, ganz große Ehre und auch ein schönes Gefühl, dass Menschen uns da so vertrauen. Und ja, durch den Podcast, der ist halt nur so halb bandintern, so, das ist jetzt kein Bandformat, das Oatville-Bandformat, das ist eher so ein freistehendes Format, aber man nimmt die Kontakte und die Netzwerke halt auf jeden Fall mit und man unterstützt sich. Und bei Laut gegen Nazis habe ich Jörn Menge, dem Macher von Laut gegen Nazis, habe ich einfach nur die Story vom Song erzählt und was wir eigentlich vorhaben und dass wir halt auch im Video eigentlich gar nicht uns präsentieren wollen, sondern Mädels, die halt sich wirklich gegen rechts einsetzen. Von der mega geil, wir sind dabei.
Mega geil, auch ein gutes Stichwort. Ich finde das Video auch mega geil, ab vom Song mal, der sowieso. Also macht Spaß bei dem Thema, ist vielleicht das falsche Wort, aber ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, glaube ich, auch bei dem, was ihr worauf ihr abgezielt habt.
Ja, man darf ja auch nicht immer alles schwarz sehen. So, das, ich finde, man darf in der ganzen Situation ja nicht seinen Humor verlieren.
Ja.
Weil ich glaube, Humor ist ja auch etwas, was Leichtigkeit erzeugt und du brauchst, egal welche Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, man braucht Leichtigkeit. Die Welt ist so schwer und dadurch, dass halt wir über die ganzen Social-Kanäle alles mitbekommen, was halt auf dieser Welt los ist und merken, okay, man als Mensch ist ja gar nicht mehr so Zentrum des Universums und da draußen passieren halt Sachen, die halt nicht geil sind. Vielleicht ist es dann ganz gut, dass ich mich für irgendetwas einsetze, gesellschaftlich. Und um das zu tun, braucht man Leichtigkeit. Und ich glaube, um das zu machen, braucht man auch ein bisschen Humor. Deshalb waren wir jetzt auch vor 2 Tagen, waren David, Sascha und ich auch in der Situation, dass wir diesen Song Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles nochmal in einer Swing-Version aufgenommen haben mit einer Jazzband. Wir haben so gerade irgendwie so die Idee von jeder Single, die wir machen, nochmal eine Midnight-Session zu machen. Das heißt, wir holen uns KünstlerInnen, die wir toll finden, mit an Bord und die krempeln den Song nochmal um und machen etwas komplett anderes daraus. Und mit sehr viel Humor haben wir sozusagen eine 20er-Jahre-Swing-Jazz-Nummer draus gemacht.
Wann zu hören?
Anzuhören kommt raus, David, am?
Auf dem Kenner. 6.8. müsste das sein.
Freitag, ne? 6. Ja. Nee, genau, nächste Woche Freitag.
Ja, 6.8.
Nächste Woche Freitag. Auf allen Streaming-Plattformen und YouTube.
Bin gespannt. Weil, also jetzt musikalisch der Song ja schon recht punkig, würde ich jetzt einfach mal sagen, irgendwie vom Gefühl her auch. Ist das richtungsgebend auch fürs Album, was das Musikalische angeht, Dede? Oder in welche Richtung geht da, was ihr bisher?
Was meinst du, ob das Album punkig ist?
Ja, also ich finde, den Song ja hat schon irgendwie so ein bisschen punkiges Gefühl und punkigen Sound so ein kleines bisschen. Und ob das dann für den Rest des Jenseits der Stille Album, ich nehme an, die Single wird auch drauf sein, oder? Das ist jetzt...
Auf jeden Fall. Das heißt, da kommen wir zu dem Aspekt, wie klingen wir eigentlich? Das ist ja für manche immer nicht so ganz identifizierbar. So, ne? Was ich ja aber immer ganz schön finde, dass man halt, auch wenn man ein Album hört, dass man trotzdem Menschen noch überrascht mit dem, was dann kommt. Und man wirklich die ersten 3 bis 5 Songs sagt, habe ich gehört, ja, okay, brauche ich nicht weiter. Das finde ich mittlerweile sehr uninteressant. Deswegen kann man da sehr gespannt sein. Aber ja, es ist eigentlich eine Mischung aus keinem Lieder. Ne? Man darf auch nicht vergessen, wo man vielleicht auch bedingt, also wenn ich jetzt da von mir rede oder wo man herkommt, so mit ne, 14, 15, 16, was man gehört hat von Fries, Deftones und so, das kriegst du ja auch eigentlich raus, weil ich ja auch so lernst zu spielen und das wirst du ja, hörst du ja immer, so dein diesen Song, wo du herkommst, dass du dich jetzt nicht verbiegst und sagst, so ich spiele jetzt eine, ja, möchte jetzt gar nicht irgendwelche Namen in so einen Pop-Krieg und spiele jetzt einfach deine 3, 4 Akkorde und sagt, ja, hier hast du eine Pop-Nummer, sondern das ist ja bei uns schon was ganz anderes, ne? So, deswegen, es wird bunt gemischt sein. Es wird vielleicht wieder ein bisschen härter, gefühlt, aber auch wiederum nicht, weil es wird dann entschärft durch, wie sagt immer unser Produzent, durch, da müssen irgendwo noch fliegende Gitarren sein. So, irgendwas muss da noch fliegen, dann fällt das alles gleich so auf. Also es wird halt, es hört sich schön an, man muss es anhören. Ich finde immer schwierig, das Vorfeld ganz genau zu beschreiben, aber es wird wie immer ein Notfallalbum, wo man sich noch überraschen lässt.
Ich glaube, wenn man Fan von Biffy Clyro ist, wenn man Fan von Sam Fender ist, wenn man zwischendrin mal heiß-kalt hört und Gitarrenmusik macht, dann kann einen, wenn man das Album dann halt versteht, beim zweiten oder dritten Durchlauf, kann einem dieses Album sehr viel Spaß machen. Aber auch jemand, der sich vielleicht nicht mit Rock beschäftigt, wird dadurch, dass wir versucht haben, trotzdem eingängig zu sein, sehr viel Spaß damit haben können.
Wie weit seid ihr in dem ganzen Prozess? Also ist es gerade schon im Mixing, im Mastering oder wo steht ihr gerade?
Das Album ist ja fertig, es kommt ja am 21.01.2022.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil ein offizielles Datum habe ich nämlich noch nicht gefunden.
Hast du noch nicht auf die Homepage geguckt?
Bitte?
Ich habe nicht auf die Homepage geguckt, da steht's. Gleich ganz am Anfang.
Eigentlich schon. Aber gut, dann.
Da hat sich Hilda vorbereitet, du.
Natürlich, nein. Dann ist es vielleicht an mir vorbeigeflogen. 21. Januar.
Genau, da kommt's raus.
Okay. Wir werden jetzt halt in einem Takt, also wir werden noch ein paar Singles veröffentlichen davor, ist ganz klar. Also ich meine, die Musikindustrie hat sich auch geändert. Spotify hat unfassbar viel Macht innerhalb auch dieser Corona-Zeit bekommen und diktiert einem nicht wirklich vor, wie man veröffentlichen soll, aber man bekommt auch schon an größeren Bands, zum Beispiel wie die Leoniden halt, auch mit, wie eigentlich der Veröffentlichungstonus ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr, wie es noch 2006 sagen, okay, ich habe jetzt ein Album, ich habe jetzt die zwei stärksten Singles, die haue ich dann raus und dann verkaufen wir das Album, sondern es ist doch eher ein Prozess, so eigentlich 5 bis 6 Vorab-Songs, bevor das Album rauskommt, damit man halt in diesem Algorithmus von Spotify halt weiter bestehen kann. Ohne dass, ne, wenn das Album halt rausgedroppt ist, dann ist es halt raus und dann zieht es halt keine neuen Menschen mehr. Es ist halt aber, glaube ich, einfach jetzt gerade der Prozess, den man da durchmacht. Ein guter Freund von mir, der halt auch eine schwedische Band macht, die Takida heißt. Mm. Mm. Die sagte bestimmt auch was, oder?
Ja, ja, die Takida. Spielen wir auch.
Ja. Meint halt einfach so, ja, das ist jetzt in Deutschland angekommen, das ist eigentlich der schwedische Prozess, der aber auch schon seit 3 Jahren so in Schweden schon herrscht und wir merken halt gerade, okay, wir müssen jetzt irgendwas an der Veröffentlichungsstrategie verändern, ob man das jetzt cool findet oder ob das jetzt geil ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber diese Veränderung findet gerade halt auch im Musikbiss statt und die nehmen wir erstmal so mit an. Was uns natürlich auch wiederum noch Zeit gibt, um zu gucken, oh, wie funktioniert etwas? Funktioniert dieser Song gut? Funktioniert dieser Song gut? Ist jetzt aber einfach so deal with it.
Das heißt,
mal gucken, was passiert.
Ja, das heißt, wir kriegen jetzt dann regelmäßig alle 1,5 Monate eine Single noch oder wie? Dann bis zum Release hin, so circa?
So kann man das grob sagen, ja.
Okay.
Genau. Oh. Gespannt sein.
Auf jeden Fall.
Finde ich.
Als nächstes kommt eine Monster-Single. Wahnsinn. Stille heißt die.
Stille.
Ja. Das ist das Herz, also einer der Herzstücke des Albums.
Jetzt macht er ja, wie ich schon mitbekommen habe, nichts aus Versehen und alles mit auch sehr viel Intention. Was steckt denn dann hinter dem Album? Cover, also dieser Büffel, das Bison, das da im Schnee steht. Wie steckt dahinter irgendwas genauso oder fandet ihr das Bild einfach cool?
Menschen sagen ja immer, Menschen sagen nicht, aber man sagt ja immer, das, was den Menschen berührt, sind eigentlich Geschichten. Mhm. Und wir könnten natürlich die Wahrheit erzählen und sagen, wir haben eine befreundete Band und der Bassist, der heißt Gideon und die Band heißt Grimm mit einem Doppelpunkt, sind noch relativ unbekannt, aber machen sehr guten deutschen Post-Hardcore. Und der war im Nationalpark und hat dieses Bild geschossen, von diesem Bison und hat das bei sich gepostet und ganz nebenbei und unabhängig davon, ob da jetzt eine Geschichte dahinter steht. Ich habe dieses Bild gesehen und ich fand dieses Bild fantastisch. Wir haben halt nach Covern gesucht, weil wir eins brauchten und ich bin immer wieder zurück auf dieses Bild gekommen, weil es halt vom Bauchgefühl halt einfach das ist das Bild eigentlich, was dieses Album auch ist. So, der Büffel hat einfach ist einfach ein unglaublich krasses und starkes Tier und es hat so viel Ruhe trotzdem. In allem ist das irgendwie passt perfekt auch zum Titel des Albums, also Jenseits der Stille. Mal gucken, vielleicht denken wir uns noch eine geile Geschichte aus, irgendwie so, dass David meinetwegen ein vorzüglicher Bisonreiter ist und er hat sich diesen Büffel halt für sich gekauft, weil er gerade ein neues Grundstück irgendwie geholt hat und brauchte noch ein Tier und Alpakas sind jetzt gerade out, Bisons sind in.
Ja, deswegen.
Ich weiß es, wir wissen es noch nicht.
Zum Beispiel. Also es wird immer mehr gemacht. Wir werden beim nächsten Mal überlegen, ob ich das
mache. Wir haben dann aber auch meistens dann noch einen Bison mit auf Tour und der kommt dann mit auf die Bühne. Und dann könnten wir sowieso Buffalo-mäßig so ein Bisonreiten veranstalten. In Moshpit. Mit einem Bison in Moshpit.
Dann aber auch bitte gleich den Krankenwagen nebenbei. Aber stell dich mal vor, wenn ihr zu dritt auf einem Bison auf die Bühne reiten würdet. Das hätte was.
Das wäre auf jeden Fall eine richtig große Rockshow. Auf der anderen Seite müsste sich dann wieder mit der Peter auseinandersetzen. Oder
ja. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ich glaube, die einzigen Bisons, die es in Europa noch gibt, sind irgendwo im Nordosten von Polen. Da war ich mal auf Klassenfahrt. Wäre auch eine Distanz von daher. Aber gut.
Reich ich von hier, kein Problem.
Der Bisonflüsterer.
Ah.
Apropos, wenn wir schon bei live sind. Ich glaube, ihr habt für dieses Jahr, jetzt für diesen Sommer noch ein paar Gigs geplant.
Man war selber so ein bisschen überrascht, dass es dann doch noch möglich ist. Da freuen wir uns. Wir spielen am 6. in Buxtehude eine Akustikshow. Einen Tag später spielen wir in der Wingst eine Daute-Show. Und wir spielen zwei Konzerte Akustik, die jetzt schon mehrmals verschoben wurden aufgrund der Corona-Situation in Stade. Es sind auch zwei Akustik-Shows, die sollen jetzt nur mal im Oktober stattfinden. Mhm. Die nächsten beiden jetzt im August sollen auf jeden Fall stattfinden.
Dann natürlich die Hoffnung, dass, ich nehme an, zum nächstes Jahr zum Album auch was möglich sein wird. Ich meine, das kann man ja jetzt einfach noch schwer planen und ja auch die ganzen Venues werden ja auch dann überlaufen mit Verschiebungen und neuen Konzerten. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht ganz leicht sein, oder da schon hinzuschauen.
Ich sag mal so, also wir kriegen bestimmt hier in Hamburg ein schönes Release-Konzert hin. Mhm. Vielleicht. Also ich befinde mich ja halt auch durch den Podcast zum Beispiel halt auch in einem Gespräch mit ganz vielen Veranstaltern und VeranstalterInnen. Und wir haben die schwierige Situation, dass wir eigentlich in der Sommerpause, die ja normalerweise stattfindet, ganz viele Konzerte haben. Also im Gegensatz zu letztes Jahr ploppen ja super viele Festivals auf, ploppen super viele Corona-konforme Konzerte auf, was ja im ersten Monat einfach toll ist, aber die kannibalisieren sich halt auch gegenseitig. Das heißt, du hast einfach KünstlerInnen, wie zum Beispiel Milliarden, die definitiv auch ein Thema für Größe, große Freiheit, so 1200er Kapazität sind, die dann aber im draußen im Grün stehen und es sind halt nur 300 Leute da. Weil wiederum High Spencer im Schrödingers sind, weil wiederum Maffei im Molotow sind. Und überall sind Konzerte und man denkt so, was? Wie? Wann wurde das dann gesagt, dass die da spielen? Und man bekommt es halt nicht mehr mit. Und dann hast du dann natürlich als gerade die Delta-Variante, die dann halt reinhaut. Molotow war halt gerade so ein Fall, der so ein bisschen publik gemacht worden ist. Und ich kann es dir gerade nicht sagen. Mein Bauchgefühl sagt eigentlich, ich plane eher mit 22. Also ich plane eher für März, April 22, weil das ist für uns halt auch sicherer. Ist ja auch scheiße, wenn du jetzt anfängst, Touren halt zu buchen, den Leuten wieder Tickets zu verkaufen für Kohle, die sie dann halt vielleicht auch gar nicht haben, die dann wieder verschoben werden müssen. Und dann kannst du diese verschobenen Gigs kann dann irgendwie nicht stattfinden, weil es die Venue vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Ne? Das ist ja auch total traurig, dass wir wahrscheinlich dann 22 30-40% der Venues, die wir eigentlich kennen, wo wir auch die Leute kennen, dass es die gar nicht mehr gibt. Weil die konnten die Zeit nicht überbrücken. Die haben keine Förderungen bekommen vielleicht. Also wir in Hamburg haben halt einfach noch das große Glück, dass wir ganz viele Förderungen bekommen haben, sodass sich die meisten Clubs halt halten können. Aber wenn man dann halt nach München schaut, was da schon weggebrochen ist, wenn man nach Nordrhein-Westfalen guckt, wenn man in Niedersachsen vor allen Dingen guckt, da wird man sich noch umdrehen. Da werden halt ganz viele Bands auf Tour fahren wollen und sagen, yeah, jetzt sind wir da und es gibt keine Locations mehr. Oder die Locations sind schon alle dicht. Oder wir haben gar keine Möglichkeit mehr loszufahren, weil alle Nightliner nicht mehr da sind. Oder es gibt keine Möglichkeit mehr, da hinzukommen. Das ist halt auch so 22 steht mit dem großen Fragezeichen. Wie bei natürlich auch bei allen. Ja?
Alles auf Hoffnung, ne? Mehr kann man jetzt gerade
ja,
nicht.
Ja, aber Hoffnung ist
schwer.
Schwer
gerade mehr als Hoffnung zu haben bei dem Thema. Aber ich drücke euch die Daumen, dass es trotzdem irgendwie klappt, dass ihr nächstes Jahr vielleicht eine kleine Tour auch spielen könnt. Zu eurem neuen Album, wäre ja schade sonst.
Ja, wenn wir auf jeden Fall. Man muss dranbleiben.
Ja. Ihr zwei, ich glaube, ich habe so langsam alles, was ich von euch wissen wollte, aus euch ausgequetscht. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das ihr noch sprechen wolltet?
David, wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das?
unsichtbar sein klingt so creepy, ne?
Nee, ich weiß nicht.
Puh, ich war schwer zu sagen. Fliegen ist natürlich cool, aber das ist dann auch, glaube ich, in der Praxis schwierig, weil du dann, wenn du fliegst, hast du die ganze Zeit die Fliegen in den Augen und im Mund. Boah, ich glaube, du stellst Fragen. Vielleicht Gedanken lesen, aber dann weißt du auch immer, wie scheiße dich die Leute um dich rumfinden, ist auch blöd. Welche Superkraft hättest du denn gerne?
Dr. X-mäßig. Die Gedanken der Menschen zu kontrollieren.
Aber dann sind wir auch wieder bei Creepy, finde ich.
Wir dürfen mit dem Snowspeeder weiterfahren.
Ja. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht.
Ja.
Dede, welche Superkraft möchtest du? Jetzt schließen wir den Kreis noch.
Fürchte, dass du das jetzt noch nicht fragst. Superkräfte.
Ey, dein Sänger hat das Fass aufgemacht.
Ja, ich hab's geahnt, macht aber nichts. Ich kann jetzt einfach so ganz schmal sagen, ich brauche keinen, ich bin einfach glücklich. So.
Das nehme ich einfach mal so hin.
Ich bin zufrieden.
Sehr schön. Wo folgen wir euch jetzt am besten? Facebook, Instagram, Website?
Man kann uns auf www.otwill.de erreichen, schauen, welche Konzerte wir haben, schauen, was für einen mega coolen Merch wir haben, weil wir haben wirklich mega coolen Merch. Man kann sich das Album schon vorbestellen. Also wir haben seit Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles haben wir einen kleinen Vorbestell-Button und man kann dazu auch noch so geile Gimmicks und sowas dazu bestellen und vorbestellen. Und ansonsten kommt man von der Seite halt natürlich auch noch auf Instagram und auf Facebook. Bei TikTok sind wir erstmal noch raus. Ich hab keinen Plan, was wir da posten sollen.
Ja,
Oh no. RTL 2 der Social Network Generation.
Absolut. Ja, ich habe mich auch noch nicht dazu durchringen können, mir einen TikTok-Account zu machen. Also ihr seid nicht die Einzigen.
Tja, und dann merkst du halt wieder, für die jungen Kids bist du auch aus dem Game.
Das ist richtig. Das ist richtig. Mit 28 bin ich dann schon auch wieder zu alt für die coolen Kids von heute, die Jeans tragen. Die Jeans tragen und Popcorn essen.
Genau, da hat man damals noch gedacht, so Oma und Opa, die den Videorekorder nicht programmieren konnten, die sind alt. Und jetzt fühlst du dich halt mit 28 schon alt, weil eine 12-Jährige schon viel bessere Social-Network-Videos schneiden kann als du innerhalb von 10 Sekunden.
Ich war noch nie der Social-Media-Mensch und jetzt werde ich, glaube ich, endgültig und abgehängt.
Deshalb bist du auch bei Rockantenne. Ja. Heimatklänge.
Richtig, richtig. Deswegen bei einem Medium, das schon lange gibt, das passt.
Und meine Oma hat immer gesagt, Beständigkeit setzt sich durch.
Ja, richtig. Uns wird es, glaube ich, noch um. Ich hoffe jetzt, dass Radio nicht so schnell ausstirbt. Ich bin noch nicht so lange dabei, dann muss ich mir wieder einen neuen Job suchen. Das wollen wir alle nicht.
Content Creator für eine junge Band wie Provinz oder so.
Oder ja, sowas. Oder ich verkaufe meinen Körper, wenn alles schief läuft. Geht auch.
Habe ich schon versucht, lohnt sich nicht.
Du siehst mich ja nur bis hier. Vielleicht bin ich total buff und naja, nee. Bin ich
nicht. Frage ist, wer von euch hat gerade eine Hose an?
Ich bin im Studio, ich sollte besser eine anhaben, sonst kommt die Kollegin rein und ich werde wieder angezeigt.
Okay.
Ihr zwei, ich danke euch nochmal ganz recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch alles Gute fürs neue Album, fürs nächste Jahr und freue mich, das Swing-Cover, eure Swing-Version von Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles zu hören nächste Woche Freitag.
Mega, das läuft dann wahrscheinlich beim NDR Kultur.
Auch die.
Dann haben wir auch alles abgedeckt.
Auch die
vielen Dank, dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid und vielen Dank für das Interview und vielen Dank, dass ihr uns spielt.
Ja.
Das wirklich, also das hilft uns ungemein und man sollte sich auch immer bedanken, finde ich. Wenn Menschen einen unterstützen. Also vielen Dank für die Unterstützung.
Rockantenne.
Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.